Thomas hat gesagt, ich soll wieder einen Witz machen. Den lasse ich diesmal weg. Herzlich willkommen an alle zur Folge 8 von Peace genau 3. Hier ist Petra Schwer.
Hallo, hier ist Thomas Kahle.
Bin auch dabei. Worum geht's, Thomas?
Heute wollte ich mit dir reden über Lösungen und ein bisschen auch über Rätsel. Wir hatten ja schon über offene Probleme und Fragen geredet und jetzt will ich mal ein bisschen über Lösungen reden.
Das ist immer gut, wenn man eine Lösung hat auf eine offene Frage.
Eine Lösung zu haben ist gut, ja. Und ich habe ein Lieblingsbuch, das kennst du vielleicht auch, oder ein Buch, was ich jetzt schätze, das ist How to Solve It.
Wollte ich gerade sagen, das hatten wir doch verlinkt sogar, glaube ich.
Das haben wir sogar schon mal
haben
verlinkt.
Haben wir es nicht verlinkt?
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ersten Folge oder so.
Ich habe da jetzt nochmal ein bisschen drin gelesen über das Lösen und der hat so ein 4-Punkte-Plan, wie man eine Lösung zu einem Problem findet. Und der 4-Punkte-Plan ist erstens, das Problem zu verstehen. Zweitens, einen Plan zu machen, wie man das Problem lösen will. Drittens, den Plan auszuführen. Und viertens, dann nochmal zurückzuschauen, wie so Manöverkritik, nenne ich das jetzt mal. Also zu gucken, erstmal natürlich zu prüfen, ob die Lösung, die gefunden hat, ob die richtig ist.
Ob der Plan aufgegangen ist.
Ob der Plan aufgegangen ist und ob der Plan vielleicht noch für andere Probleme nützlich ist, so wrapping up.
Ja, das ist ja fast schon Methoden formulieren, ne? Also diese, wenn die Pläne für was anderes noch nützlich sind, für mindestens ein zweites Problem angewandt wurden, dann nennt man das ja schon Methode.
Genau, das gibt es diesen Spruch. Wie geht er noch? A method is a device that's used twice.
Ja, also, genau. Ja. Irgendwie so.
Und also das Buch ist eigentlich ganz witzig. Die ersten 30 Seiten oder so sind seine Theorie des Lösens. Also Polyas, ein ungarischer Kombinatoriker und Mathematiker, mit viel interessierter Mathematiker. Der ist dann, glaube ich, in die Schweiz ausgewandert, wurde auch irgendwann sogar Schweizer, wenn ich mich nicht erinnere. Habe ich jetzt nicht so genau recherchiert. Und also er arbeitet auch viel mit so den Fragen. Also es ist eigentlich ein Buch, was sich an Lehrende richtet.
Dieses How to Solve It.
How to Solve It. Und nicht so an die Probleme lösen sollen. Obwohl die natürlich dann auch dadurch, wie er die Lehrenden anspricht, eine Idee davon kriegen, wie der Lösungsprozess funktioniert und wie er sich den vorstellt. Und ich glaube, er hat da sehr viel drüber nachgedacht. Aber trotzdem erfasst sich natürlich auch kurz, was auch gut ist, und dann kommen so 30 Seiten bei raus. Und dann ist das Buch, es hat aber 100 Seiten oder ein paar mehr. Und dann hat er hinterher noch ein Dictionary, also eine alphabetisch sortierte Liste von irgendwelchen Sachen, die mit Lösen zu tun haben.
Aber die in dem Buch vorkommen oder die einfach irgendwie?
Es ist ein bisschen schräg. Also da kommen zum Beispiel Namen vor.
Okay.
Zum Beispiel Pappus, griechischer Mathematiker, griechischer Geometer, damit waren alle Geometer, der sich irgendwie, also da kommen halt so Namen vor, aber auch irgendwelche Fachbegriffe, also wie
Hypotenuse. Aber sind die erklärt, so wie im alten Brockhaus, wo dann irgendwie so drei Zeilen runterstehen?
Ja, was die auch mit Lösen zu tun haben.
Okay, ist ja lustig.
Und die Methode ist eigentlich, also er gibt auch Beispiele dafür, für die Methode und ganz viele Ansätze, diese alphabetische Liste nochmal weiterzuführen. Also unter D ist da zum Beispiel Draw a Picture.
Oh, das ist großartig.
Absolut. Ja, also unbedingt. Problemlösungsstrategien oder so für carrying out the plan oder devising a plan, also einen Plan machen und den dann ausführen, hat er dann in seinem alphabetischen Liste hat er dann die Ideen, die man dafür machen kann. Draw a picture.
Compute an example ist auch so ein Ding, ne? Also ein Beispiel mal ausrechnen. Unbedingt. Also, wo fangen wir an? Ich finde das gut, einen Plan zu haben, wie man an eine Frage rangeht. Das ist mal das Erste, was mir dazu einfällt. Gerade heute Morgen habe ich mich mit jemand anderem noch darüber unterhalten, wie man eigentlich so vorgeht in der mathematischen Forschung auch. Ja? Also ob ich jetzt eine Übungsaufgabe löse oder ein Forschungsproblem bearbeite, ist vielleicht ähnlich. Ja? Das eine ist so die Mini-Version von dem anderen. Mhm. Mit dem Riesenunterschied, dass man bei den Übungsaufgaben meistens weiß, dass das, was da steht, auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Also das nicht offen formuliert ist, ne? Sondern steht meistens dran, ja, beweisen Sie folgende Aussage. Das ist schon mal ein Riesenbonus, weil man nicht erst formulieren muss, was richtig ist und was man beweisen will, was aber ein großer Teil des Problemlösens in der Forschung ist, überhaupt erstmal die richtige Aussage aufzuschreiben, für die man dann nachher.
Aber das ist ja ein bisschen eigentlich in jedem Training, wenn man jetzt mal an Sport denkt, so, dass man diese einzelnen Aspekte irgendwie isoliert. Ja?
Ja.
Also macht man jetzt heute, macht man Liegestütze und morgen Sprinttraining und genau. Macht man halt heute, macht man Übungsaufgaben und morgen versucht man irgendwie eigene Probleme zu formulieren oder so.
Absolut. Und ich denke auch nicht, dass das eine ohne das andere geht. Ja? Also erstmal muss man halt schaffen, sozusagen, man weiß schon, es ist richtig und du musst trotzdem irgendwie einen Plan haben und eine Lösung finden, das zu beweisen und tatsächlich Argumente zu sammeln, die das dann auch belegen. Das ist die eine Hälfte. Und das andere ist das richtige Entwickeln von Aussagen. Das ist aber nochmal eine separate Kompetenz, ja.
Mhm. Aber dieses, muss es immer eine, das finde ich eigentlich interessant, muss es so eine richtige Lösung, richtige, eindeutige Lösung geben, damit es ein gutes Problem ist? Ich glaube, so Hilbert, so die Leute, die so Axiomatik, die haben immer, also da gibt es dann das wohlformuliertes Problem, ist eins, was eine eindeutige Lösung hat, die man aus den gegebenen Anfangsdaten finden kann und so.
Ja, das sind jetzt irgendwie zwei Paar Stiefel. Ne? Das eine ist so dieser Prozess an sich. Wie finde ich Lösungen? Wie komme ich da drauf? Was muss ich dafür machen, um eine Lösung zu finden oder eine Antwort auf irgendeine Frage zu finden? Und das andere ist mehr so die Natur der Frage selber. Ne? Was ist denn überhaupt also jetzt eine lösbare Frage?
Okay, dann können wir ja erstmal über den Lösungsprozess reden. Wie machst du das auch so? Machst du dir einen Plan?
Mach oder ich was diesen ist Plan? So? Also wenn man so Anträge schreibt für Forschungsgelder, ja, da ist immer dieses eine Kapitel drin, ich weiß nicht, Nummer 3, irgendwas, wo man schreiben muss, Forschungsplan. Mhm. Da schreibe ich auch mal was, wenn ich so einen Antrag formuliere. Aber die Frage ist ja schon auch, inwieweit das überhaupt geht. Ja, also das Problem, was vielleicht mathematische Forschung auch abgrenzt von jetzt Forschung im Labor, sage ich mal ganz fachunabhängig, ist, dass man viel weniger konkret so Pläne machen kann. Ja, also wenn ich jetzt im Labor forsche, weiß ich genau, zuerst muss ich das und das pipettieren und dann auf diese Petrischale füllen und dann muss das 4 Wochen in den Wärmeschrank und am Ende gucke ich, was gewachsen ist und werte das aus. Mhm. Das haben wir nicht. Also zumindest so, wie ich die mathematische Forschung in meinem Gebiet wahrnehme, gibt es das nicht. Also es gibt nicht diesen klaren Fahrplan von vornherein. Was ich aber denke, was trotzdem hilft und was ich auch mache, wenn ich ein neues Forschungsproblem angucke, mir zu überlegen, wie kann ich jetzt diese große Frage, die ich mir stelle und die ich irgendwie beantworten möchte, aufbrechen in kleinere Schritte. Ja, also was sind vielleicht einfache Teilfragen, die man zuerst angucken kann? Was sind so kleine, ich nenne das mal Babybeispiele, die so der einfachste Fall, der aber irgendwie doch noch interessant ist, nicht die leere Menge, sondern irgendwie ein bisschen was Größeres zu betrachten, wo man das einfach mal austesten kann, wie die Situation da aussieht und dann das nächstgrößere und dann noch das nächstgrößere und dann sieht man hoffentlich Muster.
Also wenn man diese 4 Schritte nimmt, dann ist eigentlich der Antrag Schritt 1 und 2, oder?
Was war nochmal 1 und 2?
Das Problem verstehen
ist
halt auch so Beispiele für ein Phänomen zum Beispiel zeigen, was man beschreiben möchte und dann einen Plan aufstellen.
Genau, das ist Schritt 1 und 2.
Und carrying out the plan ist dann das vielleicht das Projekt umsetzen und looking back ist
looking der Bericht. Looking back lassen manche vielleicht weg, ne? Das ist der Projektbericht am Schluss, hoffentlich.
Ja, also ich denke, beim Problemlösen ist es, glaube ich, auch eingebaut. Also man springt ja zwischen diesen Sachen.
Man springt ja immer so ein bisschen lokal hin und her. Also du probierst was aus, das funktioniert vielleicht nicht. Du merkst, oh je, war irgendwie falsch, was ich mir letzte Woche überlegt habe. Oder mit diesem Ansatz kriege ich nichts raus. Dann merkst du schon, für diese Art von Problemstellung ist diese Lösungsprozedur jetzt nicht hilfreich. Oder ich habe da zwar was implementiert und habe jetzt einen Haufen Daten, die sind aber so umfangreich, dass die mir schon wieder nichts mehr sagen, weil ich irgendwie zu viele Beispiele habe. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, ich glaube, wenn man wachsam arbeitet, automatisch gegeben, dass man immer so ein bisschen zurückguckt. Ja? Was hat mir das jetzt weitergeholfen oder nicht? Muss ich mehr davon machen oder was ganz anderes? Geht vielleicht so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Also was man vielleicht öfter machen sollte, ist das noch ein bisschen systematischer zu machen. Wirklich am Ende, wenn das Paper fertig gedruckt im Journal ist, nochmal zurückzugucken. Ja, mache ich, glaube ich, zu wenig.
Also ich hatte mal eine Arbeit, an die ich mich jetzt gerade erinnere, die ziemlich umfangreich war. Das hat halt fast 5 Jahre gedauert, die zu schreiben. Und da hat mein Co-Autor dann, als wir dann wirklich irgendwie so 60 Seiten geschrieben hatten, das war auch, den habe ich ja mehrfach besucht und dann, der war in den USA und ist in den USA. Und dann hat er irgendwann, war so ein Moment, es war auch irgendwie 2 Uhr morgens oder so, er war schon ein paar Stunden am Arbeiten da und dann hat er auch irgendwie gesagt so, jetzt lass uns mal überlegen, was für Vermutungen wir eigentlich alle schon bewiesen haben.
Also ja, aber das ist ja nochmal was
anderes.
Und dann
haben wir halt so also irgendwie andere Arbeiten, fremde Arbeiten rausgenommen und also wirklich eine gefunden, festgestellt, es war eine Sache, ohne es vorzuhaben.
Ja, aber das ist ja noch ein bisschen was anderes. Es ist ja nicht so, dass hat mein Vorgehen funktioniert und was hat es mir gebracht. Aber
das ist so dieses, was haben wir noch gelöst, ja? Oder was, ja. Was kann diese Methode, die Lösung noch lösen? Oder was ist ja. sind so ähnliche Probleme?
Ja.
Und dann eine Idee, die ich gerade noch hatte, ist, dass es auch auf, glaube ich, mehreren Zeitskalen passiert. Also dieses, verstehe das Problem, mache einen Plan, für den Plan aus und schau zurück, das kannst du halt quasi innerhalb von 5 Minuten umsetzen, um jetzt eine kleine Gleichungssystem zu lösen.
Ja.
Und halt auf dem, für so ein Forschungsprojekt ist es auch anwendbar. Ja, das passiert halt gleichzeitig auf mehreren.
Also ich habe ja die These, dass man das Sachen nie zu Ende verstanden hat.
Das ist, das führt uns, eigentlich ist es vielleicht ein guter Moment, jetzt in das zweite Thema so ein bisschen überzugehen. Was ist denn eigentlich die Lösung? Und ist denn ein Problem irgendwann wirklich gelöst?
Also ich erlebe das ganz oft, dass ich auch meine eigenen Arbeiten von vor 5 Jahren jetzt anders verstehe, besser verstehe, mehr drüber weiß,
ja.
als damals, als ich das Paper aufgeschrieben habe. Ich weiß vielleicht nicht, habe vielleicht den Beweis von Lemma 317 vergessen. Ja, also weiß ich nicht, muss ich nachgucken, muss ich nachlesen in meinem eigenen Paper. Das klingt vielleicht doof, aber es gibt
bei mir genauso.
Total viele Leute, die mir das bestätigen, dass es denen auch so geht. Als Doktorand habe ich mich da mal drüber gewundert. Ja, du fragst jemanden was über ein Paper, was der vor 10 Jahren geschrieben hat.
Ich hatte auch die gleiche Erfahrung und auch manchmal, dass die gar nicht mehr wissen, was in den Papers
steht. Genau, und dann denkst du so als Doktorand im ersten Jahr, wieso weiß der das nicht mehr? Der hat das doch selber geschrieben. Aber ja.
Das ist halt auch 15 Jahre her oder so.
Genau, der hat das halt vielleicht vor 15 Jahren geschrieben oder die hat das vor 20 Jahren in ihrem Buch veröffentlicht und natürlich erinnert sich dann die Professorin oder der Prof halt dann auch nicht mehr an Lemma 317. Genau, aber man versteht es auf einem anderen Level. Also man hat dann nach einer gewissen Zeit, sieht man halt auch mehr von dieser mathematischen Landschaft außenrum, weil man vielleicht Nachbarfragen bearbeitet hat oder geguckt hat, ob eben die Methode doch noch auf ein anderes Problem anwendbar ist. Und dann versteht man, mir geht es zumindest so, viel mehr von diesen Mechanismen, die auf einer globaleren Ebene wirken. Und ich glaube, dass eben Fragen fast nie zu Ende beantwortet sind. Ja? Außer es sind so Ja-Nein-Fragen. Gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge?
Ja, da hast du was Schönes gesagt. Das finde ich auch, dass also Verständnis manchmal ein besserer Begriff ist als Lösung, gerade in Bezug auf die mathematische Forschung, weil das erlaubt, dass es immer weitergehen kann. Ja, man kann immer noch mehr verstehen. Während Lösung klingt so wie, ist jetzt fertig. Ja. Und es gibt natürlich Probleme, die fertig sind.
Ja,
die einfach eine Lösung haben. Also wenn du, also können wir ja ganz kleine, ich habe mal ein paar Beispiele von Problemen mir hier aufgeschrieben. Also Kreuzworträtsel zum Beispiel.
Die sind irgendwann gelöst.
Die haben halt eine Lösung, ja. Und die ist auch eindeutig. Oder ein anderes Geocaching. Kennst du Geocaching?
Ja, Geocaching ist super. Schnitzeljagd für Große.
Ja, da gibt es halt, also da sucht man halt so Objekte, die irgendwo in der Welt versteckt sind, mithilfe von ihren Koordinaten. Und die Koordinaten sind halt oft so in so Rätseln versteckt.
Ja.
Also ich habe so einen Kumpel, der schickt mir dann manchmal so Rätsel. Ja. Und oft steckt halt auch oft manchmal ein bisschen Mathe dahinter, so lineare Algebra, irgendwie so eine
kleine Knobelrätsel.
Knobelrätsel, die halt.
Und so du kriegst die Lösung, Grundkenntnisse, sind da die Koordinaten, ne?
Genau, und dann rechnest du halt irgendwie, das ist irgendwie versteckt, es muss irgendwie eine Matrix invertieren oder was weiß ich. Und dann kriegst du die Koordinaten erst raus, wenn du das Rätsel gelöst hast. Ich glaube, da sind auch einige Mathematikerinnen und Mathematiker am Start.
Ich kenne viele Mathematiker, die Geocaches verstecken und auch ganz eifrige Geocacher sind.
18 Geocaches gefunden.
In Münster hatte ich einen Kollegen,
auf 2 Kontinenten.
Ja, großartig. In Münster hatte ich einen Kollegen, der da mega aktiv war und auch selber welche versteckt hat und so. Es hat richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken, wie er das macht.
Okay, also da gibt es eine eindeutige Lösung. Dann, woran ich denken musste, als ich mir das hier überlegt habe, ist, Sudoku, gibt es schlechte Sudoku und gute Sudoku?
Es gibt auch welche, die sind nicht eindeutig bei Sudoku.
Genau, das ist ganz schlecht.
Da muss man raten, um überhaupt weiterzukommen.
Ja, das ist eigentlich das ist nicht wohlgestelltes Sudoku. Ich glaube, ein Sudoku sollte eindeutig rekonstruierbar sein aus den.
Also eins, was sinnvoll in der Zeitung abgedruckt werden kann, sollte, denke ich, auch eindeutig lösbar sein. Da begegnen einem aber öfter mal welche, die man eben nicht eindeutig lösen kann.
Ja.
Das ist doof. Also es ist doof für Leute, die damit nicht rechnen auch. Ja? So der Hobby-Sudoku-Löser. Rechnet er auch nicht damit, dass es da 2 Wege gibt und er da raten muss oder sie.
Ja. Aber was anderes, was auch in der Zeitung abgedruckt ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Ist in der Süddeutschen noch Schachhetze?
Oh,
ich habe nicht die Süddeutsche schon lange nicht mehr im Print gelesen.
Oder liest man die digitale Ausgabe.
Dann, weiß man nicht, ob da noch Schachhetze irgendwo sind. Na, jedenfalls die Schachhetze, da war ich als Kind immer total perplex. Weil so ein Schachhetze, da ist ja, dann siehst du so eine Schachstellung und da steht da matt in 3 Zügen. Aber ich habe das als Kind nicht verstanden, wie das ein Rätsel sein kann, weil man weiß ja nicht, was der andere macht.
Ach so, dass du das quasi mit überlegen
genau, musst, also die Antwort von dem dass du, also ich meine, okay, die Antwort ist klar. Es liegt daran, dass man halt so ziehen muss, dass es egal, was der andere macht, dass der auch optimal, unter optimaler...
Dass der trotzdem matt ist nach 3 Zügen.
Das selbst ist
wenn er
ist,
die matt. Perfekten Züge macht.
Ja, aber das ist so ein bisschen offen, weil es warum kannst du dich hinstellen und sagen, ich habe es so gut verstanden, dass ich weiß, dass es keine besseren Züge gibt, weil es gibt doch noch ganz viele andere Züge.
Ja, es ist, du kannst halt, das ist eine untere Schranke, ne? Das ist nicht matt in exakt 3 Zügen, sondern matt in mindestens 3 Zügen. In höchstens 3 Zügen, so rum.
Naja, aber ob der andere
ja
doch noch besser spielen könnte.
Nee, manchmal geht es tatsächlich nicht. Also ich habe ja eine Zeit lang Schach gespielt
und
auch Schachtraining
also
gehabt.
Wie?
Du spielst einfach alle Optionen durch. Du kannst ja bei Schach, wenn das wirklich so eine Endstellung ist, wo matt in 3 Zügen ist, kannst
dann
du
ist
wirklich
der nicht
alle legalen
genug.
Züge durchspielen. Ja? Es gibt halt so Beschränkungen, der König darf nicht im Schach stehen bleiben, der muss rausziehen, wenn ihm Schach geboten wurde oder irgendwas dazwischen stellen. Und dann gibt es manchmal einfach zwingend
der
keine...
Der Spielbaum ist klein genug, dass es...
Genau, der Spielbaum ist klein genug, dass du alle Pfade durchgehen kannst und abzählen kannst, okay, dieser Pfad, wenn ich diesen ersten Zug mache, braucht es halt 4 Züge, bis er zwingend matt ist, dann mache ich den nicht. Der nächste braucht halt auch 4 oder 5 und dann der nächste aber nur 3. Und dann machst du den. Und das ist halt, das ist selten, aber manchmal ist die Stellung halt tatsächlich so, dass du wirklich einfach alle Optionen, die legal nach Regeln erlaubt sind, abzählen kannst.
Aber
das ist der Beweis.
Ja, okay, das ist ein Beweis. Aber da gab es bei diesem Computerschach auch mal so eine Situation, wo eigentlich so ein ganz ungewöhnliches Mattbild war und da so ein Profi ein Matt in einem Zug übersehen hat und der Computer hat es natürlich sofort gefunden und hat so einen Fehler, hat einen Zug gemacht, wo der Computer dann sozusagen
ihn matt gesetzt
hat. Ihn einfach sozusagen direkt danach matt gesetzt hat. Weil das Auge, also auch auf so bestimmte Mattbilder und bestimmte Situationen geschult ist und dann nicht alle, also
sieht man nicht, ne?
Man würde ja denken, dass ein Profi einen Einzug matt sieht.
Nee, weil der Profi, der trainiert halt auch nur Muster. Und der überlegt sich, was der halt macht im Schachtraining, ist halt auch nur...
Ja, macht dann keine vollständige Analyse.
Genau, der macht keine vollständige Analyse der Frage, sondern der macht halt, der trainiert halt Methoden. Und wenn das halt durchs Raster fällt, diese ungewöhnliche Stellung, dann... Und was der halt im konkreten Schachspiel wahrscheinlich macht, ist einfach in unglaublicher Geschwindigkeit, weil er es einfach oft gemacht hat, diese Standardmethoden sozusagen abhaken, ja. Es gibt ja auch ganz viele so Eröffnungsstrategien, Endspielstrategien im Schach, die einfach trainiert werden können, ja, wo halt völlig klar ist, wenn ich den Zug mache, macht der andere den, weil das ist schon ausgerechnet, dass das die optimale Antwort ist. Wo die quasi nach Drehbuch spielen, beide, ja, bis halt einer ausbricht aus dem Drehbuch und irgendwas riskiert. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr leicht passiert. Ich meine, in der Forschung ist es ja genauso. Du arbeitest jahrelang
an irgendeinem Einzugmatt übersehen.
Problem und übersiehst irgendwie den Trick, den dann, der dann irgendwie nach 4 Jahren zur Lösung führt.
Ich glaube mal in der Differentialgeometrie, so Lie, kennst du so Lie-Algebra, da hast du so eine Klammer, die irgendwie anisometrisch und da gibt es irgendwie eine Identität, ein Lemma, irgendwie dieser Ausdruck mit Lie-Klammern ist gleich dieser andere Ausdruck mit Lie-Klammern, die wirklich durch einen Computer auch originär gefunden wurde. Also nicht nur der Beweis, sondern die Identität wurde gefunden, die wirklich nützlich ist. Und der Beweis ist halt so vertragt und auch überraschend, dass Menschen den nicht gefunden haben. Aber das ist jetzt irgendwann eingegangen in die Literatur, wird das auch verwendet. Ich weiß nicht, wie die das nennen, das Lemma vom Charles B. Eckert oder wie sie sein Computer nennt, das ist ein Computerlemma.
Ja,
muss ich nochmal recherchieren, was das für ein Lemma war. Was ist eigentlich mit unlösbaren Problemen?
Naja.
Wenn du auf Wikipedia unter Rätsel guckst, das ist so eine witzige, also das ist wieder so ein Wikipedia-Gam. Da steht halt, man kann Rätsel unterscheiden in 3 Klassen.
Okay, lösbare.
Lösbare. Unlösbare und andere Rätsel.
Hä? Was ist der Unterschied?
Ja, genau.
Also nicht entscheidbare so, oder wie? Ist es dann so Gödel quasi? Also kann ich entscheiden, ob das lösbar ist oder unlösbar?
Ja, das können ja die Leute, können die Hörerinnen und Hörer mal selbst recherchieren, was sie da von dieser Trichotomie halten.
Ja, es gibt 3 Sorten Mathematiker, ne? Die Kopf rechnen können und die es nicht können.
Naja. Okay. Also was ist mit unlösbaren Problemen? Sind unlösbare Probleme trotzdem gute Probleme? Also eigentlich sind ja fast alle Forschungsfragen unlösbar. Also das jetzt, wenn wir die Riemann-Vermutung noch nicht rausbekommen haben, auch wenn die am Ende unlösbar ist, war es ja trotzdem wahrscheinlich ein gutes Programm, sich daran abzuarbeiten.
Langlands Programm ist ja auch so ein Ding, ne? Das ist ja.
Was war das nochmal? Das ist irgendwas mit
Zahlentheorie verknüpft und Geometrie, mit algebraischer Geometrie irgendwie. So eine ganz tiefe Vermutung, die aber nicht so eine konkrete Aussage ist, sondern eher so ein Programm an, was soll da übereinstimmen.
Das sollte was mit dem zusammentun.
Genau, wie so eine Art Lexikon ist zu platt, ja, so eine Verknüpfungsmechanismus. Diese algebraischen Phänomene haben zu tun mit diesen algebraisch-geometrischen Phänomenen dann auf der anderen Seite irgendwie. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube auch, eine unlösbare Frage kann eine sehr fruchtbare Frage sein, weil wir hatten ja schon gesagt, dass dieser Lösungsprozess einer der Schritte darin ja ist, diese Frage runterzubrechen auf kleinere Fragen, Teilaspekte, verwandte Dinge, die man dann vielleicht beantworten kann. Also ich denke, ja, nö, glaube ich nicht. Ich glaube, dass eine unlösbare Frage durchaus sehr konstruktiv sein kann.
Irgendwas, was ich mir mal gemerkt habe, was ich vergessen habe, von wem ich das habe, aber dass Mathematik so funktioniert, jetzt müssen wir, also ich versuche eine geometrische Situation zu beschreiben, ich hoffe, die Hörerinnen können das verstehen. Also du hast zwei Punkte, du hast einen Punkt A und Punkt B, von dem willst du, die kannst du jetzt einfach auf den Tisch vorstellen, ja? Gibt es eine direkte Linie von A und B, von A nach B. Und du willst, aber du kommst aber von A nicht nach B, weil du kannst halt die Lösung nicht finden. Deswegen machst du dieses, löse erstmal ein Problem, was so ähnlich aussieht. Und dann machst du einfach so einen Punkt, der ein bisschen neben B ist, in ungefähr der gleichen Entfernung von A, und dann zielst du dahin. Und dann machst du irgendwie so ein, kannst du aber B' auch nicht lösen und machst B' Doppelstrich, was wieder ein bisschen neben B liegt. Und am Ende landest du wo ganz anders. Du gehst einfach in die andere Richtung. Gehst genau sozusagen von A in die Richtung, die wegführt von B, weil du dann bei B siebenfach Strich bist, was irgendwie in die andere Richtung führt.
Findest du das schlimm?
So eine kleine Allegorie. Nee, das finde ich nicht schlimm. Und ich glaube, das ist auch normal. Also auch so bei, wenn man jetzt diese DFG-geförderte Forschung nimmt, da ist es ja, glaube ich, ein Stück weit auch so normal oder erlaubt, dass man in dem Bericht, man muss mit dem Geld was Sinnvolles machen, aber nicht das, was man ursprünglich vorhatte. Also es ist natürlich in dem gleichen Themenbereich.
Und, ja, du musst schon und so, in die Richtung ja loslaufen mal. Ne?
Du musst aber mal in die Richtung loslaufen, aber wenn da eine Dornenhecke ist dann und direkt nach rechts gibt es Eiscreme, dann kannst du auch abbiegen.
Kannst auch das Eis nehmen.
Genau,
ja.
Kannst auch das Eis nehmen.
Es sei denn, da wachsen Brombeeren, dann pflück die mal lieber in der Dornenhecke.
Ja, Brombeeren haben böse Stacheln.
Oh, ich liebe Brombeeren.
Ja. Ich habe noch eine Thema.
Ja.
Notation und Formalismus. Manchmal.
Boah, das war's eine eigene Folge wert.
Ja, können wir gerne machen. Aber jetzt mal so als Notation und Formalismus als Lösung.
Als Teil der Lösung.
Da habe ich so ein, also ich habe mal Physik studiert und da gibt es oft so in der theoretischen Physik diese Bestrebung, halt die Theorien zu vereinheitlichen. Also dass man quasi eine Grundgleichung hat, aus der dann so andere Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden. Und da hatten wir im Studium den Witz, es gibt immer die Weltformel, die Suche ist nach Weltformel, der Weltformel, ja, die alle Theorien erklärt. Mhm. Und wir hatten die Weltformel schon in dem Studium.
Ach, großartig.
Also mein Kumpel Sören, ich weiß nicht, ob der.
Warum bist du jetzt nicht berühmter Physiker geworden?
Ja, das frage ich mich auch. Also jedenfalls sage ich dir jetzt die Weltformel und allen, die das hier hören.
Mal raus.
Also die Weltformel ist Box, also so wie so ein Viereck.
Ja.
Großes Psi, also Box angewendet auf großes Psi, ergibt großes Phi.
Ah, großartig. Das ist leider nicht.
Das ist die Weltformel. Also Box ist der Operator, der sozusagen die ganze Physik drin hat. Ja. Und Psi ist der Zustand der Welt. Und das ist natürlich eine Differentialgleichung. Also gibt es da noch Anfangsbedingungen und Randbedingungen. Das ist dieses große Phi, was auf der anderen Seite steht. Also Box, Psi ist gleich Phi. Und das ist die Weltformel. Jetzt müssen wir halt bloß noch diese Details klären, schwache elektromagnetische Kraft und das Standardmodell daraus folgen.
Ja. Okay.
Und, aber manchmal ist es wirklich so, dass sozusagen das Highlight von der theoretischen Physikvorlesung war dann irgendwie, am Anfang fängst du an mit der Schrödinger-Gleichung, das ist hier die Schrödinger-Gleichung und dann sind da sieben Operatoren und irgendwelche Größen und sowas und dann wird die immer weiter vereinfacht am Ende. Und am Ende ist die wirklich sozusagen, also
Box,
die letzte Vorlesung von Quantenmechanik ist dann sozusagen Box Psi ist gleich Phi. Und dann guckst du klassische Mechanik, das gleiche, Box Psi ist gleich Phi und so entstand dieser Witz irgendwie.
Okay, ein Gedanke dazu, zwei Gedanken dazu. Erstmal, ich finde Notation und Formalismus bis zu einem gewissen Grad unglaublich wichtig und hilfreich, um eine Lösung, sagen wir mal, es gibt eine Lösung, oder sagen wir auch einen Beweis, oder eine Idee zu transportieren. Ja? Die richtige Notation, eine sehr gute Notation hilft sehr oft einem einfacheren Verständnis. Ja? Damit nimmt man dem Leser manchmal.
Oder überhaupt dem Verständnis.
Oder überhaupt dem Verständnis. Ja. Damit nimmt man dem Leser unglaublich viel Arbeit ab, wenn man sich Mühe macht, eine sinnvolle, sinnvolle Notation und eine sinnvolle Definition einzuführen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Notation kann aber auch dazu führen, Ergebnisse und Inhalte krass zu verschleiern. Ja? Und dieses, ich mache das so einfach, bis da halt Box Psi gleich Phi steht, das ist dann halt das auf die Spitze getrieben. Ja? Da habe ich so viel Notationen und Zeug verwurschtelt, dass halt die Aussage einfach völlig flöten gegangen ist und man einfach nur einen Haufen Arbeit investieren muss, um sozusagen aus der Notation wieder den Inhalt rauszuschälen. Das ist dann so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, ich glaube, in der algebraischen Geometrie, das Grothendieck-Programm, war halt auch so eine Art Verallgemeinerung, also nicht so sehr Notation, aber sozusagen Lösung durch Verallgemeinerung, was vielleicht so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt. Aber das sind natürlich
manchmal ist es
sind
super
große Fortschritte
Technik.
Entstanden dadurch, aber
genau, manchmal wird das Problem
natürlich
tatsächlich
auch nicht das
leichter, wenn man es allgemeiner formuliert. Das ist mir auch schon begegnet. Also wenn man eigentlich mehr beweist als das, was man ursprünglich beweisen will, das ist manchmal tatsächlich einfacher, eine stärkere Aussage zu beweisen.
Das ist vielleicht auch eine Stärke von der Mathematik, dass sie da versucht, so den richtigen Mittelweg zu finden. Ja? Was können wir dadurch lösen, dass wir verallgemeinern, systematisieren und die richtige Notation finden? Zum Beispiel viele von diesen Geocache-Rätseln, die sind eben eigentlich nur schwierig, weil das eigentlich gelöste Problem, lineares Gleichungssystem oder irgendein kleines kombinatorisches Problem, in einem total komplizierten Formalismus dargestellt
wird.
Da steht halt dann irgendwas total Seltsames. Ja. Und dann denkt man eine halbe Stunde nach und dann sieht man, okay, muss ja eine 3×3-Matrix auf obere Dreiecksform bringen.
Genau. Ich meine, du kannst dadurch natürlich auch was verschleiern, ne? Also mit komplizierter Notation und mit Formalismus und so.
Das sind schlechte Rätsel.
Das sind ganz schlechte Rätsel, ja. Das sind auch schlechte Lösungen dann, ne? Wenn die so sind. Nee, aber ich finde schon, dass das helfen kann. Und es hilft auch dem Verstehensprozess, ja. Wenn ich eine klare Notation liefern kann, dann habe ich auch besser verstanden, was die Idee ist, die zu der Lösung beiträgt, wenn ich die sauber transportieren kann. Also ich habe mal ein Prof getroffen, der mal gesagt hat, Beweis schön machen ist verschwendete Zeit. Ja? Also wenn man einen Beweis hat, schreibt man den auf und dann fertig.
Also ist die These 4, Manöverkritik ist überflüssig, Schritt 4 von Polya ist überflüssig, finde ich nicht.
Genau, das wäre, glaube ich, da würde der wahrscheinlich zustimmen, ja, weil er einfach sagt, habe ich ja doch jetzt eine Lösung, nächstes Problem, ja, gib mir eine neue Frage, ich mache die nächste Antwort auf die nächste Frage. Ich fand das einfach immer ziemlich unfair, erstmal den Konsumenten gegenüber, also denen gegenüber, die das lesen
allerdings
müssen. Weil wenn der Schreiber irgendwie 2 Stunden mehr investiert, um das irgendwie lesbarer zu machen, oder sagen wir auch 20, muss der Leser wahrscheinlich 200 Stunden zusätzlich investieren, wenn der Schreiber eben nicht die 20 Stunden investiert hat. Das ist also in Summe viel mehr Zeitverschwendung. Und dann ist es aber halt auch so dieses Reflektieren weglassen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Würde ich nicht zustimmen.
Also ich finde, was ich jetzt mitnehmen kann, ist, dass so Verständnis eigentlich ein besserer Begriff ist als Lösung. Lösung bezieht sich irgendwie doch auf eher kleinere und begrenztere Probleme, wie ein Kreuzworträtsel. Und auf mathematische Probleme ist vielleicht die Lösung für ein großes mathematisches Problem ist Lösung vielleicht kein guter Begriff.
Ja, Lösung klingt Lösung, so fertig, ne?
Wenn man jetzt mal an das Wort denkt, das klingt auch so ein bisschen wie Chemie, als ob das Problem aufgelöst ist. Man hat so eine Flüssigkeit, dann tust du das Problem rein und dann wird es aufgelöst.
Dann ist es weg.
Dann ist es weg, genau. Dann ist das Problem weg. Aber das soll ja eigentlich nicht sein, sondern du willst das Verstehen, das Problem so gut verstehen, dass du alles darüber sagen kannst und du willst es nicht weghaben.
Nee, du willst es nicht weghaben. Ich glaube, darauf haben sich die Mathematiker schon geeinigt, weil es werden ja auch neue Beweise für alte Fragen wertgeschätzt, wenn da neue Einsicht daraus entsteht. Na, also manchmal werden Theoreme zum zweiten oder dritten Mal bewiesen und die Beweise auch veröffentlicht, weil es mit einer ganz anderen Methode passiert oder viel kürzer ist oder keine Ahnung, ne? Oder das verknüpft mit einer anderen Frage, was man vorher nicht gesehen hat, dass da ein Bezug besteht. Vielleicht hast du recht, vielleicht ist das ein schönes Fazit zu sagen, es geht eher um Verständnis finden als um Lösungen finden.
Ich habe noch ein Rätsel. Ich habe eigentlich noch zwei Rätsel.
Oh ja, rück raus, ich finde Rätsel gut.
Also das erste, was ich mal recherchiert habe, ist das älteste Rätsel, was irgendwie aufgezeichnet ist. Das ist ziemlich unspektakulär, also nicht, dass der jetzt große Hoffnung macht. Es ist aber auf einer 3800 Jahre alten Schriftrolle. Und das nennt man auch das Katzen- und Mäuserätsel. Und die Schriftrolle, die gibt es auch noch im British Museum in London. Und die Aufgabe ist, es gibt 7 Häuser, in jedem Haus wohnen 7 Katzen. Jede Katze fängt 7 Mäuse, von denen Mäusen hat jede 7 Kornähren gefressen und in jeder Ähre sind 7 Samen.
Wie viele Samen sind es?
Naja, so wie ich das verstanden habe, war das Rätsel, wie viele Dinge sind jetzt involviert?
Oh, wei.
Also da können wir die Lösung jetzt auch weggeben, muss einfach diese Potenzen von 7, ja. Also 7 plus 7 Quadrat plus muss
ich 10. Ich kann nicht kopfrechnen.
Nee, das kann ich auch nicht im Kopf ausrechnen. Aber das ist das älteste aufgezeichnete Rätsel, wo also auch irgendwie diese zu didaktischen Zwecken wahrscheinlich irgendwie oder einfach aus Kuriosität als Geschichte oder so.
Aber ist bekannt, in welchem Kontext das veröffentlicht ist? Das ist ja total spannend, weil Papier war ja rar, ne? Also das sozusagen zu verschriftlichen und aufzuheben.
Ja, irgendeine alte Schriftrolle. Eine,
ist dem ja Wichtigkeit zu.
Eine bis heute bewahrte Schriftrolle habe ich
cool.
mir hier notiert.
Ja, sehr schön.
Und dann habe ich noch ein Rätsel aus Polja. Da sage ich die Lösung natürlich nicht, da können jetzt alle drüber nachdenken. Also gibt es einen Buchdrucker und der setzt ein Buch, also so wie früher, weißt du, der nimmt so Typen, die Zeichen und
diese Buchstaben, die man einzeln so als
ja. Und es ist ein dickes Buch.
Ja.
Und der braucht für die Seitenzahlen 2989 Typen, also Zeichen.
Aber der verwendet die nicht wieder. Also der setzt jede Seite einzeln und hebt
ja,
die alle auf.
Ja, setzt ja jede Seite einzeln. So machen die das, ja. Also der setzt jede Seite einzeln vorm Druck und dann hat er, als er das Buch fertig hat, 2989
Ziffern
quasi für die Buchseiten verwendet.
Wie viele Seiten?
Und wie viele Seiten hat das Buch? Genau. Das ist das Rätsel.
Das ist ein spannendes Rätsel.
Ist nicht so schwer. Also die Methode ist erstens das Problem verstehen, zweitens einen Plan machen, drittens den Plan ausführen und viertens sich überlegen, was wir damit noch alles lösen
und
können.
Und fünftens uns melden, wenn ihr die Lösung gefunden habt.
Ja, ich glaube, das lösen die Leute schon.
Ja, bestimmt.
Ja. Also
cool.
Es gibt jetzt nichts zu gewinnen.
Nee.
Tut mir leid. Okay.
Mal gucken.
Haben wir es.
Vielleicht schreibt mir trotzdem eine. Das
die
war
Lösung.
Schön.
Und ein bisschen mehr Verständnis. Also, bis bald.
Bis Tschüss. Bald. Ciao.